Horst Gungel liest aus seiner Jesus-Trilogie, aus dem ersten Band, Jesus, die erste Indienreise, das Kapitel 8, mit der Karawane auf der Seidenstraße. Die nächsten zwei Tage verbrachten Agathokles, Demetrios und Eliokles, das war der andere junge Gehilfe, der mit Jesus angeheuert worden war, mit geschäftigen Einkäufen in Antioch. Jesus bekleidete Agathokles, der die Einkäufe tätigte. Jesu Aufgabe war es, den Proviant und was sonst noch nötig war, auf zwei Kamelen zu verstauen, die sie zum Einkaufen mitgenommen hatten. Seinen Beutel mit der Winterkleidung hatte Jesus bei den anderen Kamelen gelassen, die von den beiden bewaffneten Wächtern bewacht wurden. Jesus hätte nie gedacht, was alles für eine Karawanenreise benötigt wurde. Aber offensichtlich gab es viele Dinge, die man in Antioch erstehen konnte, in den kleineren Städten, durch die sie dann kommen würden, jedoch nicht. Dann kam endlich der Tag des Aufbruchs, der Tag, an dem die große Reise, das Abenteuer des Jesus von Nazareth, beginnen konnte. Er war ziemlich aufgeregt. Alle seine früheren Reisen, etwa die nach Jerusalem, aber auch die Wanderung nach Antioch, schien ihm nur ein unbedeutendes Vorspiel für das große Abenteuer, das vor ihm lag. Sie waren kurz nach Sonnenaufgang losgezogen. Als sie eine Stunde später einen Hügel überquerten, warf Jesus einen letzten Blick auf Antioch. Er dachte an seinen Freund Dimitros und nahm sich vor, auf der Rückreise auf jeden Fall nach ihm zu sehen. Vielleicht würde er ihn noch lebend antreffen. Dann wandte er sich wieder seiner Arbeit zu. Agathokles ging an der Spitze der Karawane, sein Sohn Demetrios am Ende. Jesus überwachte die vordere Hälfte der Karawane, Heliokles die hintere. Ihre Aufgabe war es, aufzupassen, ob sich irgendwo ein Gepäckstück der schweren Last, die die Kamele trugen, lockerte. Jedes Kamel trug etwa das Gewicht von 2 bis 3 Menschen. Außerdem musste kontrolliert werden, dass die Seile, mit denen die Kamele untereinander verbunden waren, sich nicht irgendwie verhakten. Schließlich musste auch der Gesundheitszustand der Kamele überwacht werden. Sollte eines der Tiere eine Verletzung am Bein oder Huf haben, wurde es vom Gepäck befreit und konnte, bis das Problem behoben war, ohne Gepäck weitergehen. Dazu jedoch mussten die Lasten umverteilt werden. In der Nacht schlief man im Freien, die Männer dicht bei den Kamelen. Immer 2 Personen wachten, denn es gab 3 Nachtwachen. Eine für den ersten Teil der Nacht, eine für die Stunden um Mitternacht und eine, die bis Tagesanbruch ihren Dienst tat. Am Anfang war das alles für Jesus noch etwas aufregend und stressig. Heliokles hingegen war schon einmal mit der Karawane gezogen und spielte sich anfangs gern als der Erfahrene auf. Aber Jesus lernte schnell. Schon am dritten Tag hatte sich eine gewisse Routine eingespielt. Es gab täglich meist 3 Mahlzeiten, eine morgens vor dem Aufbruch, eine abends, wenn man an der nächtlichen Lagerstätte angekommen war, und eine weitere kürzere während des Tages. Oft dann, wenn man wegen irgendeinem kleineren Problem ohnehin anhalten musste. Unterwegs zogen sie auf ihrer Tour durch gebirgiges Land sowie einzelne kleine Dörfer. Nach 4 Tagen kamen sie erstmals wieder in eine Stadt, in Beroia, das dem Römischen Reich vor 80 Jahren angegliedert worden war. Die Stadt war viel kleiner als Antioch, auch deutlich kleiner als Jerusalem, aber doch wesentlich größer als Nazareth, erkannte Jesus. Da man sich jedoch mit allem Wichtigen zuvor in Antioch eingedeckt hatte, wurde nur eine kurze Mittagsrast abgehalten. Die beiden Wächter, der Kaufmann sowie Agathokles und sein Sohn, nahmen ein Mahl in so einer Art Schnellrestaurant ein, während sich die beiden jungen Männer, die kein Geld hatten, mit einem Stück Brot begnügen mussten. Sie wurden zwar aus dem gemeinsamen Proviant verpflegt, erhielten aber keinerlei Lohn. Die Chance, die Welt kennenzulernen, war ihre Entlohnung. Heliokles, so erfuhr Jesus bei dieser Gelegenheit, stammte aus Baktra. Er wollte einfach die Welt kennenlernen, bevor er sich eine Frau nahm und ins elterliche Geschäft einstieg. »Warum bist du eigentlich unterwegs?«, fragte Heliokles seinen Weggefährten. »Ich suche die Lehre eines Erwachten, der irgendwo weit weg im Morgenland gelebt hat«, sagte ihm Jesus. »Ach, du redest wohl von Buddha Shakyamuni«, erwiderte Heliokles. Plötzlich war Jesus ganz aufgeregt. »Du kennst den Erwachten, was weißt du von ihm?« Heliokles wiederum war jetzt erstaunt. »Wie, du weißt nichts von Buddha Shakyamuni, dem wohl berühmtesten Menschen, den es je gab, aber reist wegen ihm die Seitenstraße entlang?« Im Folgenden erfuhr Jesus von seinem Gefährten, dass in Baktrien viele Menschen der Lehre des Buddha folgten, die sie den Dharma nannten, dass die Anhänger des Buddha ihm Opfer brachten, Früchte, Ölschalen, Räucherwerk und Ähnliches, aber niemals Tieropfer. Ansonsten war aus Heliokles nicht viel herauszukommen, denn dieser interessierte sich nicht sehr für religiöse Dinge. Für Jesus aber war das die Bestätigung, dass er sich auf dem richtigen Weg befand. In Baktrien würde man ihm sicher weiterhelfen können. So war Jesus nunmehr sehr zuversichtlich. Er wäre es jedoch gewiss weit weniger gewesen, wenn er gewusst hätte, wie weit und beschwerlich der Weg dorthin noch war. »Ich werde in Baktrien herausfinden, wo der Buddha gelebt hat, und mit seinen Anhängern sprechen«, verkündete Jesus feierlich. »Ach so, du willst wissen, in welchem Land er gelebt hat? Na, das weiß doch jeder, in Bharat Ganarajiya natürlich.« Einmal mehr war Jesus überrascht. Er wusste jetzt, um welches Land es sich handelt, obwohl er diesen Namen noch nie zuvor gehört hatte. »Vielleicht komme ich aus Heliokles noch mehr heraus«, sagte sich Jesus, »oder auch aus anderen Mitreisenden.« Nach weiteren 4 Tagen erreichte die Karawane den Euphrat, einen breiten Fluss im Mesopotamien, im Zweistromland. Von hier aus ging es nicht mehr durch die Berge, sondern sie folgten dem Flusslauf in östliche und südöstliche Richtung, bis sie 9 Tage später Dura erreichten, eine damals wichtige Stadt an der Seitenstraße. Hier machten sie 3 Tage Rast. Jesus nutzte die Gelegenheit, in der Synagoge dafür zu danken, dass die Reise bisher so gut verlaufen war und er so viel Unterstützung erfahren hatte. Grund für die Rast war, dass sich hier ein großer Markt befand und Alexander die Waren anbot, die er aus Athen mitgebracht hatte. Inzwischen hatte sich für alle 7 Mann dieser Karawane eine gewisse Routine eingestellt. Dann zogen sie weiter entlang des Euphrat und erreichten nach 8 Tagen Haditha. Nun verließen sie den Fluss und wandten sich in nordöstliche Richtung. Ihr nächstes Ziel war Arafum. Zum ersten Mal kam die Karawane hier durch ein relativ flaches, aber karges Land. Konnte man sich am Euphrat noch im Garten Eden, dem Paradies des Tanach, wähnen, so war das, was sie den nächsten Tagen durchquerten, landwirtschaftlich nicht genutztes Gebiet, das man am ehesten als Steppe bezeichnen konnte. Wenn man vom Euphrat kam, war der andere Strom des Zweistromlandes, der Tigris, eine Enttäuschung, denn er führte hier nur wenig Wasser. Es gab lediglich entlang des Flusses ein schmales Band, an dem Landwirtschaft betrieben wurde. Aber das war auch alles. Dafür ließ sich leicht eine Furt finden, durch die sie den Tigris überqueren konnten. Arafum war 10 Tage vom Euphrat entfernt. Hier bot Alexander wieder seine Waren feil. Auf dem weiteren Weg nach Arbela passierten sie die Grenze des Römischen Reiches, was für Jesus ein denkwürdiger Moment war, denn alles, was außerhalb des Imperiums lag, galt als barbarisches Gebiet. Jetzt also war Jesus bei den Barbaren. An der Grenze trafen sie auf einige Legionäre, die Wegzoll verlangten. Da es nicht allzu viel war und Alexander auch noch einen guten Rabatt aushandeln konnte, bezahlte er. Sie erreichten Arbela nach 4 Tagen und blieben gut 2 Wochen, um Geschäfte zu machen und sich auf die nächste Etappe vorzubereiten. Diese Vorbereitungen nahmen einige Tage in Anspruch, denn die Reise durchs Arsakidenreich, die nunmehr bevorstand, war gefährlicher als alles, was ihnen bisher auf dem Weg nach Osten begegnet war. Das lag zum einen an der Topographie. Schon das Zagrosgebirge, das sie als erstes überquerten, war ein Hochgebirge. Die höchsten Gipfel erreichten über 4.400 Höhenmeter. Noch bedenklicher aber war die Tatsache, dass mit Angriffen durch räuberische Banden zu rechnen waren. Die Karawane, mit der Jesus reiste, hatte insgesamt 7 Mann, darunter 2 Jünglinge von weniger als 16 Jahren. Nur die beiden Wächter konnte man als richtige Kämpfer bezeichnen, sodass die Karawane bei einem Angriff praktisch keine Chance hatte. Agathokles, der bereits viele Male die Reise unternommen hatte, wusste, was getan werden musste. Als erstes musste die gegenwärtige Sicherheitslage herausgefunden werden, worüber er sich mit anderen Karawanenführern austauschte, die die Strecke in entgegengesetzte Richtung zurückgelegt hatten. Es zeigte sich, dass in den letzten 2-3 Jahren die Angriffe wieder zugenommen hatten. Die Gefahr war aber wesentlich kleiner als vor etwa 20 Jahren, als fast alle Karawanen überfallen wurden. Das bedeutete aber, dass man die Weiterreise zwar durchführen konnte, aber wesentlich mehr bewaffnete Kämpfer gebraucht wurden, mindestens 50, um die Angreifer im günstigsten Fall abzuschrecken, notfalls auch besiegen zu können. So viele Kämpfer für mehrere Monate zu heuern, überstieg jedoch die finanziellen Möglichkeiten Alexanders. Es galt also, sich mit anderen Karawanen zusammenzuschließen und gemeinsam eine Kampftruppe aufzustellen. Binnen einer Woche gelang es Agathokles und Demetrios, eine Reisekoalition mit 5 anderen Karawanen zu bilden, die ungefähr 350 Kamele und 50 weitere Lasttiere umfassten. Die 6 Karawanenführer tauschten sich dann über Erfahrungen in der Rekrutierung von Sicherungskräften aus. Das war eine äußerst heikle Angelegenheit, denn es bestand die durchaus realistische Gefahr, dass sich zweifelhafte Elemente anstellen ließen, die möglicherweise mit den Räubern gemeinsame Sache machten oder sogar von Räuberbanden nach Arbela entsandt worden waren, um, getarnt als Sicherheitskräfte, die Karawane in einen Hinterhalt zu locken. Eine weitere Woche dauerte es dann, um insgesamt 53 kampferfahrene Männer zu rekrutieren. Einige von ihnen waren frühere Soldaten aus dem Arsakidenreich. Bis zum Abmarsch, kurz nach dem Frühlingsäquinoktium, hatten sich noch 2 weitere Karawanen ihrem Konvoi angeschlossen, sodass es inzwischen etwa 500 Kamele und 100 andere Lasttiere waren. Außerdem gehörten dem Konvoi jetzt gut 100 Männer an, davon 70 Kämpfer. Jeder Kämpfer hatte ein Pferd, außerdem waren die Führer der einzelnen Karawanen und die Kaufleute zu Pferde. Personell und materiell bestens ausgestattet verließ der Konvoi Arbela, von dessen Stadtrand aus man schon das gewaltige Zagrosgebirge sehen konnte, durch das es sich nun über 500 Kilometer kämpfen mussten. Es gab auch keinen richtigen Weg, wie sie bald feststellen mussten. Selbst leichte Fahrzeuge hätten hier nirgends passieren können. Schon am zweiten Tag verlor der Konvoi das erste Kamel. Es hatte sich beim Sturz ein Bein gebrochen und wurde daraufhin geschlachtet. Insgesamt verlor der Konvoi bis Asakia 25 Tiere. Am dritten Tag des Reiseabschnitts kamen sie erstmals über einen Pass, auf dem noch Schnee lag. Jesus staunte, als er die verschneite Landschaft sah. Das war so völlig anders als die Winter in Palästina. Jetzt begann er allmählich zu verstehen, was Dimitros meinte, als er sagte, er würde durch Gegenden kommen, in denen es kälter ist, als er sich überhaupt vorstellen könne. Jesus trug an diesem Tag erstmals die Füßlinge, die ihm Dimitros geschenkt hatte, statt der üblichen Sandalen. Für die vordersten Tiere des Konvois wurde es sehr viel schwieriger, denn dort, wo Schnee lag, konnten sie nicht erkennen, wo gefährliche Stellen waren. Ihre Geschwindigkeit verlangsamte sich dadurch. Nachts bildeten die Kamele der Karawane des Agathokles zwei Ringe, in deren Mitte die Männer schliefen und durch die Tiere von Wind geschützt waren. Die Suche nach Schlafplätzen war aber inzwischen schwieriger geworden, denn es galt, einen vor der Witterung geschützten Platz ausfindig zu machen, der gleichwohl einen guten Ausblick ermöglichte, um etwaige sich nähernde Feinde zu erspähen. Der Platz durfte auch nicht am Fuß einer Talsenke sein, denn dies hätte möglichen Angreifern einen doppelten Vorteil gewährt. Im Falle des Kampfes flogen von oben abgeschossene Pfeile weiter als von unten abgeschossene. Außerdem wäre die Flucht erschwert, denn die beladenen Tiere wären aufwärts viel langsamer als berittene Angreifer. Hier im Gebirge gab es keine Städte, nur einzelne, sehr kleine Weiler und gelegentlich Zelte nomadischer Hirten. Jesus hatte sich von Anfang an keine Illusion gemacht. Er wusste, dass die Fernwanderung beschwerlich sein würde. Aber dass es so lange durch eine derart karge Landschaft ging, die auch jetzt im Frühling so kalt war, das hatte er sich zuvor nicht vorstellen können. Erstmals kamen ihm leichte Zweifel, ob er es wirklich schaffen würde, bis Bharat Ganarajiya und wieder lebend zurückzukommen. Täglich betete er für sein Wohl und das seines Konvois. Meist schloss er ein solches Gebet auch damit ab, dass er um Gesundheit für seine Eltern und Freunde, also Sekundus, Dimitros und Nikodemus, bat. In der dritten Woche, seit sie Abela verlassen hatte, geschah das, wovor sich alle gefürchtet hatten. Einer der Kundschafter kam zurückgeritten und berichtete, etwa 5 Meilen von hier hätten sie Wachposten auf 2 Bergen gesehen, einen rechts und einen links vom geplanten Weg. Vermutlich würde also im Tal dazwischen ein Angriff durch Räuber erfolgen. In einem kurzen Gespräch der Karawanenführer wurde beschlossen, 5 Wächter loszuschicken, um Alternativrouten auszukundschaften. Dann setzte der Konvoi allmählich seinen Weg fort, denn auf den nächsten 2 Meilen, so hatten die ersten Kundschafter berichtet, bestünde noch keine Gefahr, vom Feind gesehen zu werden. Als sie gerade diese Strecke zurückgelegt hatten, kamen 2 der abgesandten Kundschafter zurück. Sie berichteten, dass es unmöglich sei, links des ursprünglich geplanten Pfades die Gefahrenzone zu umgehen. Kurz darauf kam ein weiterer Kundschafter mit der Nachricht, soweit ich das in Erfahrung gebracht habe, besteht rechts neben der geplanten Strecke eine Ausweichmöglichkeit, jedenfalls für die ersten 5 Meilen. 2 Kundschafter seien von dort auf verschiedenen Routen weitergeritten, um den Weg zu erkunden. Man folgte also jetzt zunächst der rechten Umgehung und hoffte, eine positive Rückmeldung der beiden anderen Kundschafter zu erhalten. Nach 2 Meilen traf einer dieser Kundschafter ein und überbrachte die Nachricht, dass die von ihm erforschte Strecke in eine Art Sackgasse münde. Dass aber dort, wo er sich von dem letzten noch verbliebenen Kundschafter getrennt habe, ein Platz sei, der für eine gegebenenfalls nötige Übernachtung tauge. Jedenfalls, wenn man kein Feuer entzünde, das den Standort verrät. Sie zogen also bis zu dieser Stelle. Dort trafen sie auch den letzten verbliebenen Kundschafter, der berichtete, die von ihm gefundene Alternative sei schwierig, aber machbar. Da die Sonne schon tief stand und einige weitere beritten Camper mit Ausspäherfahrung berichteten, in der Nähe keine Feinde gesehen zu haben, lagerten sie an dieser Stelle. In einiger Entfernung wurden Wachen aufgestellt. An diesem Abend gab es kein Feuer und damit auch keine Heißgetränke. Wo sie lagerten, lag kein Schnee mehr, aber die Temperatur fiel in der Nacht wieder in den Frostbereich und Jesus musste feststellen, dass er, obwohl er den Überzieher und die Decke von Dimitros benutzte, mehr fror als je zuvor in seinem noch jungen Leben. Am nächsten Morgen brachen sie bei Sonnenaufgang auf. Man spürte förmlich die Anspannung eines jeden in der Truppe, als man sich auf den Weg machte, der in der Tat viel beschwerlicher war als alles, was sie bisher zurückgelegt hatten. Denn es ging durch äußerst unwegsames Gelände. An diesem Tag verlor der Konvoi 2 Kamele, allerdings hatte glücklicherweise die Karawane von Agathokles keinen Verlust aufzuweisen. Die verletzten Tiere wurden getötet, ihr Gepäck auf andere verteilt. Zum Schlachten und Ausnehmen der Tiere war keine Zeit. Sie wurden einfach liegen gelassen. Geier und Hyänen würden die Bestattung vornehmen. Am frühen Nachmittag kamen sie wieder auf die Hauptroute, wo sie einen Fußgänger erspähten, ein Mann von nicht einmal 20 Jahren. Er berichtete, dass er mit einer Karawane von 120 Tieren und 12 Kämpfern sowie 7 weiteren Männern unterwegs war. Sie kamen von Asakia und wollten in Richtung Erbil, als sie überfallen wurden. Offensichtlich an der Stelle, durch die auch unsere Karawane ursprünglich wollte. Alle anderen Männer seien getötet worden. Er aber habe aus dem Kampfgetümmel in ein Versteck fliehen können. Nach einer kurzen Diskussion, ob vielleicht einige der eigenen Kämpfer dorthin reiten und die Toten bestatten sollten, entschloss man sich, das nicht zu tun. Zu groß sei das Risiko, auch überfallen zu werden. Den restlichen Tag überschwiegen alle. Sie waren sehr betroffen vom Schicksal der anderen Karawane. Jeder machte sich seine Gedanken. Auch für Jesus war das sehr erschütternd. Seine romantische Vorstellung vom großen Abenteuer der Reise nach Bharat Ganarajiya wurde von der schmerzlichen Realität verdrängt. Wenn er denn jemals in Bharat Ganarajiya ankommen sollte, würde er dann alles noch einmal auf sich nehmen, um wieder zurückzukehren in seine Heimat? Diesen Abend verbrachte er lange im Gebet. Allmählich hatte er das Gefühl, Gott würde seine schützende Hand über ihn halten. Mit dieser Zuversicht schlief er ein. Und so vergingen die nächsten Tage und Wochen. In der 2. Maihälfte hatte sie diesen bislang anstrengendsten Teil ihrer Reise hinter sich und erreichte nun Epiphaneia, ein bedeutendes Zentrum des Hellenismus. Hier verbrachten die Karawanen unseres Konvois 1 Woche. Sie boten ihre Waren an, was nicht so günstig war, da sich die Warensortimente der einzelnen Karawanen überschnitten. Sie also Konkurrenz zueinander hatten, was für die Händler äußerst misslich war. Man entschloss sich daher, den Konvoi nur so lange beizubehalten, bis die Sicherheitslage eine Auflösung möglich machte. Für Jesus, der eine Art Handlungsreisender in Sachen Religion war, aber ergab sich hier Unerwartetes. Er begegnete dem Zoroastrismus, einer Religion, von der er noch nie gehört hatte. Als er am Abend des letzten Tages in der Stadt davon erfuhr, war die Zeit bis zur Abreise allerdings zu kurz, um Näheres zu eruieren. Da sie aber in weniger als 2 Wochen in der Hauptstadt des Arsakidenreichs sein würden, nahm er sich vor, dort mehr darüber herauszufinden. Ende Mai brach der Konvoi durch eine etwas weniger unwegsame Landschaft auf. Und es ging ohne weitere Zwischenfälle in 12 Tagen nach Asakia. Ende des 8. Kapitels aus Band 1, Jesus, die erste Indienreise.